Sie hören den Kurier.
Das ist mir noch zu wenig. Wir brauchen jetzt Zusatzmaßnahmen für den ostösterreichischen Raum. Und darum geht es ab morgen am Abend in Verhandlungsrunden mit den drei zuständigen Landeshauptleuten.
Nach den gestrigen Beratungsgesprächen zwischen der Bundesregierung und den Landesvertretern gab es im Grunde keine neuen Erkenntnisse. Weil im Osten Österreichs, vor allem im Burgenland, in Niederösterreich und in Wien, allerdings immer weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen, kommt es noch heute Abend zum sogenannten Ostgipfel. Hierbei will die Bundesregierung gemeinsam mit den drei zuständigen Landeshauptleuten neue Maßnahmen für den Osten beschließen. Schon jetzt sickert aber durch, dass es wohl nicht zu einem scharfen Lockdown kommen wird. Mein Kollege Josef Gebhardt wird uns gleich alles erzählen, was es vorab zu wissen gibt. Außerdem spreche ich mit dem Mikrobiologen Michael Wagner darüber, wie er die Situation im Osten des Landes einschätzt und welche Maßnahmen aus seiner Sicht notwendig wären. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen beim Daily Podcast des Kurier. Im Westen nichts Neues. So lässt sich das Ergebnis des gestrigen Corona-Gipfels zusammenfassen, bei dem die Bundesregierung sich mit den österreichischen Landeshauptleuten abgesprochen hat. Öffnungen soll es zwar bald dort geben, wo die Situation auf den Intensivstationen stabil ist, allerdings nicht mehr vor Ostern. Auch die Schanigärten bleiben erst einmal zu. Bis wann genau, ist noch unklar. Für die kommende Osterwoche selbst hat die Bundesregierung ebenfalls klargestellt, es wird keine gesonderten Lockerungen wie zu Weihnachten geben. Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen gelten auch in den Osterferien weiterhin. Große Familienfeste dürften also keinesfalls stattfinden. Auch die von vielen Experten geforderten Verschärfungen der aktuellen Maßnahmen, darunter auch einen richtigen Lockdown, wird es vorerst nicht geben. Etwas anders ist die Lage allerdings im Osten Österreichs. Dort gibt es momentan große Probleme bei der Bekämpfung der sogenannten britischen Variante des Virus. In einigen Spitälern, vor allem in Wien, gibt es nur noch sehr wenige Intensivbetten. In anderen, vor allem in Niederösterreich, liegt die 7-Tages-Inzidenz in einigen Regionen schon länger über der eigentlich festgelegten Grenze von 400. Genauer gesagt heißt das, dass sich hier täglich im Schnitt mehr als 400 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infizieren. Eine Grenze, bei der die betroffenen Gebiete eigentlich zum Sperrgebiet erklärt werden und nur mit Hilfe eines negativen aktuellen Testergebnisses verlassen werden sollten. Die Bundesregierung will deshalb noch heute mit den zuständigen Landeshauptleuten Johanna Mikl-Leitner und Hans-Peter Doskozil sowie mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zu einem sogenannten Ostgipfel zusammentreten. Dort soll das weitere gemeinsame Vorgehen beschlossen werden. Mein Kollege Josef Gebhardt aus dem Chronik-Ressort hat schon einige Infos vorab. Hallo Josef.
Hallo.
Josef, wie viel weiß man denn schon vorab zum heutigen Ostgipfel? Ist der harte Lockdown in Burgenland, Niederösterreich und Wien vom Tisch?
Ja, das scheint schon der Fall zu sein. Wohin es da genau hinausläuft heute am Abend, ist aber schwierig vorauszusagen. Also, der Bürgermeister Michael Ludwig hat also im Vorfeld gesagt, dass es auf jeden Fall Verschärfungen geben wird und keine Lockerungen, also so in die andere Richtung. Wie das im Detail ausschauen wird, wissen wir nicht. Das ist ein ziemliches Ringen zwischen dem Gesundheitsminister, der hier Verschärfungen will, und Vertretern von den Ländern, die zum Teil hier sehr skeptisch sind.
Auf jeden Fall nicht kommen, das war ja schon nach dem gesamten Ländergipfel gestern Abend klar, soll eine Handelssperre oder etwa Distance Learning, also geschlossene Schulen, das ist alles auf jeden Fall jetzt erstmal nicht der Plan.
Es scheint so, ja, wobei sich Bürgermeister Ludwig also vorstellen kann, dass man doch in den Schulen strengere Maßnahmen dahingehend setzt, dass also beispielsweise schon bei einem Betroffenen in der Schule, in der Klasse, also hier es zu einer Sperre kommt, also bisher waren es zwei.
Also bei einem betroffenen Schüler ist dann gleich die ganze Klasse quasi.
Genau.
Okay. Das heißt, was können wir jetzt erwarten, wahrscheinlich, was morgen kommen soll?
Also Sperrgebiete wird es in Zukunft regional sicherlich geben. Also das betrifft vor allem niederösterreichische Bezirke, wenn sie eben diese kritische 407-Tages-Inzidenz überschreiten. Für Wien, das hat man eigentlich von allen Seiten schon ausgeschlossen, wird es das nicht geben, weil es einfach unmöglich ist, eine so große Stadt ähnlich abzuriegeln mit Ausgangstests, wie das in Wiener Neustadt passiert ist. Einfach weil hier so viele Menschen leben und der Pendlerverkehr mit 250.000 Personen pro Tag so hoch ist, dass das nicht geht. Mhm. Tests, da wird es sicherlich eine Offensive geben. Man wird aber sehen, wie das im Detail dann aussehen wird.
Okay, und warum ist die Lage denn im Osten so viel schlimmer als im Westen? Woran kann das liegen?
Im Wesentlichen hat das zwei Gründe. Zum einen ist hier die Virusmutation, vor allem die britische Virusmutation, sehr stark verbreitet, also zwischen 80% und 90% in Wien und im Burgenland. Und die ist einfach viel ansteckender und auch viel aggressiver. Und dass das so ist, hat möglicherweise damit zu tun, dass die Ostregion angrenzt an Nachbarländer wie Tschechien beispielsweise, wo aktuell das Pandemiegeschehen auch sehr stark ist. Umgekehrt in der Westregion ist man hier in einer günstigeren Lage, weil in den Nachbarländern die Zahlen relativ niedrig sind und es hier natürlich auch nicht solche Ballungsräume gibt, die die Verbreitung des Virus begünstigen.
Ja, dann darf man gespannt sein, was heute Abend rauskommt. Josef, vielen Dank für deine Zeit und einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Man darf gespannt sein, was beim Ostgipfel heute Abend herauskommen wird. Wie die brenzlige Situation im Osten Österreichs aus Expertensicht einzuschätzen ist, das habe ich mit Michael Wagner besprochen. Er ist Universitätsprofessor für Molekularbiologie an der Universität Wien. Dabei hat mich vor allem interessiert, welche Maßnahmen er der Bundesregierung als Experte empfehlen würde. Herr Wagner, weil die Lage in den ostösterreichischen Intensivstationen, also genauer gesagt im Burgenland, in Niederösterreich und in Wien besonders dramatisch ist, kommt es heute Abend zum sogenannten Ostgipfel der Bundesregierung mit den jeweiligen Landeshauptleuten. Jetzt zeichnet sich im Vorfeld ab, dass ein scharfer Lockdown wohl nicht kommen wird. Stattdessen soll wohl die FFP2-Maskenpflicht auch auf geschlossene Räume wie Arbeitsstätten, Sozialräume in Unternehmen oder auch auf Klassenräume bei jüngeren Schülern ausgeweitet werden. Was halten Sie denn von diesen Maßnahmen, die da im Raum stehen?
Ja, also ich glaube, Österreich geht schon seit einer gewissen Zeit ein sehr großes Risiko, weil wir sind natürlich gerade im Osten des Landes, dominiert die britische Variante mit ihrer doch viel höheren Infektiosität. Und man hat ja in etlichen Ländern sich anschauen können, wie schnell das dann außer Kontrolle geraten kann. Auf der positiven Seite hat Österreich sehr viel investiert ins Testen. Und ist dort wirklich in einigen Bereichen innovativ und sehr fortschrittlich unterwegs. Beispiel Wien mit dem Alles gurgelt. Das ist ein sehr guter Ansatz, dass man sagt, möglichst viele Leute sollten zu Hause gurgeln und dann poolen und PCR testen. Also dadurch, glaube ich, durch dieses extreme Investieren ins Testen und durch die FFP2-Maskenpflicht in vielen Bereichen, ist es gelungen, dass die Zahlen nicht explodieren, aber doch eben kontinuierlich steigen. Also es reicht nicht, das sieht man ja, man hat die Schulen und den Handel geöffnet am 8. Februar und seitdem gehen diese B117-Zahlen kontinuierlich nach oben. Wir haben ja mal angefangen mit einer 7-Tages-Inzidenz von 100, sind jetzt da weit, weit nach oben gegangen, weit über 200 hinaus. Über 3000 Infektionen neu am Tag, von wesentlich weniger von ein paar Wochen. Also man sieht, das Testen bremst, das dämpft, aber so wie es jetzt implementiert ist, auch noch zum Großteil auf Antigen basiert, Testungen basiert, die natürlich nicht besonders sensitiv sind, und ohne ausreichendes Contact Tracing, was ich bei über 3000 Neuinfektionen am Tag gar nicht mehr durchführen kann, reicht es eben nicht aus, um eine dritte Welle zu verhindern. Und darum glaube ich nicht, dass man alleine mit Testen und Maskenpflicht das in den Griff kriegt, sondern ich glaube, es braucht massivere Maßnahmen.
Wie zum Beispiel einen scharfen Lockdown.
Naja, wenn man denkt, dass jetzt die Intensivstationen im Osten voll sind und wenn man denkt, dass wir eigentlich kurz vorm Ziel sind. Also wir haben wirksame Impfstoffe, die wir bis zum Sommer ausrollen können für einen Großteil der Bevölkerung. Und so kurz vor dem Ziel jetzt in die Knie gehen und sagen, das schafft man nimmer, oder wir tun jetzt nicht sozusagen entschlossen handeln, sondern nur so halbherzige Schritte setzen. Das beinhaltet ein sehr, sehr großes Risiko von vielen vermeidbaren schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen.
Sie sind ja auch sehr aktiv auf Twitter, wie ich gesehen habe. Dort haben Sie gestern die Orientierung an eben der Auslastung der Intensivbetten stark kritisiert, die in Österreich ja oft herangezogen wird. Was würden Sie denn der Bundesregierung bei der aktuellen Lage, vor allem im Osten, empfehlen?
Ja, das ist eine sozusagen meiner Meinung nach ein Kardinalfehler, der in mehreren Ländern gemacht wurde, dann allerdings in manchen Ländern Gott sei Dank inzwischen auch schon korrigiert wurde. Wenn man immer sagt, man reagiert erst dann, wenn die Intensivstationen schon fast voll sind oder drohen überzulaufen, dann ist man immer schon in der Welle. Ist ja klar, sonst kommt man ja gar nicht zu dem Punkt. Wenn ich dann erst die Maßnahmen setze, die immer erst zeitversetzt wirken, dann komme ich immer nahe an eine Überlastung, manchmal vielleicht sogar in eine Überlastung der Intensivstationen hinein. Um sowas zu vermeiden. Und das heißt ja immer ganz viel Leid. Jeder, der mit dieser Krankheit, mit Covid-19 auf einer Intensivstation liegt, ist schwerst erkrankt, hat oft Folgeschäden, die sich monatelang hinziehen, wenn er es überhaupt überlebt. Und darum, man müsste ja eigentlich viel früher reagieren. Man müsste sagen, ich brauche 7-Tages-Inzidenzen, die ich kontrollieren kann, sodass ich in diese Situation gar nicht hineinkomme. Also diese Contain-Covid-Strategie, die sich ja in den Ländern, die sich dieser verschrieben haben, auch extrem bewährt hat. Wo man einfach sagt, wir wollen niedrige Infektionszahlen einmal erreichen und reagieren dann regional differenziert auf einzelne kleine Ausbrüche sehr massiv. Und halten damit die Infektionszahlen ständig auf einem Wert, der eben verhindert, was jetzt gerade passiert ist. Wenn man mal schon so weit fortgeschritten ist, dass man volle Infektionszahlen hat, dann bleibt einem, volle Krankenhäuser hat, dann bleibt einem eigentlich nicht mehr viel übrig als massive Maßnahmen, die dann lauten von Verlängerung der Osterferien für die Schulen oder vermehrtes Homeoffice, also dort wirklich, wo es überall geht, auf Homeoffice verpflichtend setzen. Mhm. Das wären Maßnahmen, die sicher einen Effekt haben können. Man kann sich ja an Portugal ansehen, dass ein stark und stringent durchgeführter Lockdown schon zu einem ganz schnellen Abfall der Infektionszahlen führen kann.
Jetzt haben Sie Portugal schon genannt. Was wären denn noch so Positivbeispiele im Umgang mit der Pandemie?
Kommt immer darauf an, auf welchen Aspekt der Pandemiebekämpfung man schaut. Wenn man jetzt die Impfungen anschaut, da ist natürlich Israel ein Positivbeispiel. Oder jetzt auch die USA schaffen es sehr schnell zu impfen. Wenn man sich anschaut, wie war es sozusagen in der Contain-Covid-Strategie, dann waren natürlich Australien, Neuseeland, Taiwan, Südkorea, Thailand, Vietnam. Also auch viele asiatische Staaten waren da vorbildlich. Die Liste lässt sich erweitern. Und ja, ich denke, man könnte da doch über den Tellerrand schauen. Man kann nicht alles eins zu eins übernehmen, aber man kann natürlich schon so Best-Practice-Modelle zusammensammeln. Und da ist, glaube ich, Österreich jetzt gut bei den Testungen, gerade im Schulbereich hat sich da viel getan. Aber man darf sich auch nie ausruhen. Man muss immer sich weiterentwickeln, das Virus entwickelt sich weiter. Wir haben jetzt ansteckendere Varianten, die das Immunsystem zum Teil umgehen können. Und wir müssen uns auch weiterentwickeln. Hier ist wirklich Stillstand, bedeutet hier Rückschritt. Also wenn man jetzt sagt, ach, die Antigen-Testungen an den Schulen, die sinnvoll sind, auch wenn sie eigentlich schrecklich unempfindlich sind, also sie übersehen ganz viele, aber trotzdem ist es viel besser, als nichts zu tun. Aber man darf sich da nicht ausruhen drauf, sondern man muss sagen, wir haben noch bessere, das ist eine Brückentechnologie, wir haben noch bessere Konzepte. Und das muss in allen Bereichen der Gesellschaft sein. Das ist ein Kampf mit diesem Virus und den können wir nur gewinnen, wenn wir bereit sind, schnell und entschlossen zu handeln.
Jetzt würde ich gerne noch drei aktuelle Punkte mit Ihnen durchgehen. Erstens, der aktuelle Plan der Pandemiebekämpfung sieht ja vor, dass bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 400 das jeweilige Gebiet abgeschottet und nur mit sogenannten Ausreisetests verlassen werden darf, also mit negativem aktuellen Testergebnis. Jetzt droht eine solche Abschottung aktuell für ein riesiges Gebiet in Niederösterreich, nämlich die Bezirke Wiener Neustadt, Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen. Eine Fläche, die insgesamt circa 6-mal so groß ist wie Wien. Die Polizei spricht bereits davon, dass da nur stichprobenartig kontrolliert werden kann. Einfach aufgrund der Personalmenge, die nötig wäre. Hält eine solche Sperrzone die Einwohner trotzdem davon ab, in andere Gebiete zu fahren? Oder ist das dann eigentlich sinnlos, wenn man nicht jeden kontrollieren kann, der zum Beispiel ausreisen möchte?
das ist nicht mein Bereich, in dem ich wirklich Expertise habe. Das ist eine logistische Herausforderung, die groß ist natürlich. Und auf der anderen Seite, wie sich das wirklich auswirkt und wie stark dann die Bevölkerung darauf reagiert. Da fehlen wahrscheinlich auch noch in Teilen noch die Beispiele. Und da kann ich nicht beurteilen, dass regional differenziertes Handeln an sich sinnvoll ist, steht außer Frage. Ich würde aber in Frage stellen, ob ein Threshold von 400 nicht viel zu hoch ist. Also meiner Meinung nach müsste man wesentlich früher reagieren, um eben nicht immer hinterherzulaufen, sondern die Kontrolle wieder zu erlangen. Und das kann ich mir bei diesen Inzidenzen nicht vorstellen. Also ich fand selbst diese 50 als 7-Tages-Inzidenz, die man sich ja österreichweit ursprünglich mal als Ziel gesetzt hat, ja, auf 100.000 Einwohner, ich fand das schon ein Minimalziel. Man hat es halt nicht erreicht, weil man die Bevölkerung offensichtlich nicht mehr motivieren konnte, diesen Lockdown im Jänner konsequent mitzutragen. Lohnt sich sicher auch zurückzuschauen und zu sagen, was ist da im letzten Sommer, Herbst falsch gelaufen? Ich glaube, es ist unter anderem falsch gelaufen, dass man viel zu sehr die Geschichte verharmlost hat und gesagt hat, jetzt wir können einen normalen Sommer haben. Man hat den Fokus auf Tourismus gelegt und man hat eigentlich die Schilder runtergenommen und ist dann von der zweiten Welle, sind dann doch viele, die Wissenschaftler am wenigsten, aber sind doch viele überrascht worden. Und ich glaube, da ist irgendwas passiert. Man hat es nicht geschafft, der Bevölkerung durchgehend zu vermitteln. Wir sind immer noch mitten in der Pandemie, auch wenn durch die erfolgreiche Bekämpfung der ersten Welle und die saisonalen Effekte des Sommers, die aber auch nur dann eine Wirkung zeigen, eine beträchtliche, wenn man mit geringen Zahlen hineingeht. Aber dadurch ist so eine Scheinruhe eingekehrt, die Leute hat entspannen lassen und das viel zu früh.
Genau diese Haltung in der Bevölkerung, diese teilweise Unvorsichtigkeit, die da vorherrscht, ist ja jetzt auch relevant in Bezug auf die Osterferien, die ja nahen. Hier hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt, eben keine gesonderten Lockerungen wie zuletzt rund um das Weihnachtsfest auszurufen. Glauben Sie, ist das ein wirksamer Schritt oder werden viele zu Ostern eben trotzdem als Familien zusammenkommen, auch aus unterschiedlichen Haushalten?
Kann ich nicht beurteilen, natürlich, aber ich kann nur appellieren an alle, dass man sagt, wir sind auf den letzten Metern, bevor wir wirklich die allermeisten Menschen, zumindest über 16 Jahre, mit Impfungen schützen können. Und das kann doch nicht sein, dass wir jetzt so viel Leid und überfüllte Krankenhäuser und Intensivstationen und so viele Todesfälle auf den letzten Metern zulassen, weil wir meinen, jetzt nicht mehr durchhalten zu können. Das will nicht in meinem Kopf dafür, dass man nicht diese Empathie aufbringen kann an all denen, die es da ja zufällig erwischt. Wenn man sich den Altersdurchschnitt auf Intensivstationen anschaut, da sind viele Junge inzwischen dabei. Und da liegen 40, 50-Jährige, die um ihr Leben kämpfen, deren Leben nachher vielleicht nicht mehr so sein wird, wenn sie es überhaupt überleben wie vorher. Und da kann es doch jetzt nicht so wichtig sein, ein Bier zusammen zu trinken, sondern da halten wir doch diese letzten Wochen noch gemeinsam durch, bevor wir dann in wesentlich entspanntere Zeiten als Geimpfte eintreten können.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Wagner. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Es ist wieder einmal Zeit für unseren Tweet des Tages. Der kommt heute vom ATV-Journalisten Manfred Schmidt. Er schreibt: Headlines, die vor Corona undenkbar gewesen wären. Mallorca wollte gar keine Urlauber. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Produziert wird der Podcast wie immer von Elias Nadmesnik. Für den Ton ist, wie immer, Dominik Kanzian verantwortlich. Mein Name ist Johannes Ahrens, ich sage danke fürs Zuhören. Und, passend zu unserem heutigen Thema, lasse ich euch jetzt alleine mit Snoop Dogg featuring Intel, Eastside. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
Sorry to keep you waiting, cause I've been cultivating thuggish through my duration, doing public relations, counting money, doing TV shows. I can't believe he goes underground, then mainstream, super supreme, and the cream rules everything. Yep.
You fools do a lot of talking, but you never swing. And that's on everything. See, I'm a king, so I look upon my scruples and then pinpoint which one will be my next pupil. Concentrate. It's levels and layers, devils and players. Jokers wild while I'm stroking it down. We'll be smoking a pound. And we came to partake. Three the hard way. Johnny Blaze, Snoop Dogg, and my nephew. You can't smoke with us, nigga, we left you. In the dust, on the bus. Homie, we don't give a fuck. Long Beach, nigga, east side.
I said shout out to the west side, but I'm from the east side. And you know that we ride, bumping hard beats on the G-Drive. Throwing up the peace sign, looking for some feline. Crush and power you, that's how I do. I said shout out to the west side, but I'm from the east side. And you know that we ride, bumping hard beats on the G-Drive. Throwing up the peace sign, looking for some feline. Crush and power you, that's how I do in the meantime.